Kapitel 10. Ab Vers 19. Vorher ist die Geschichte. Ich fasse das zusammen als Beispiel. Und da ist diese Situation passiert, dass Petrus auf dem Dach unterwegs war, um zu beten. Und dann wird er hungrig. Eine Mal kommt vom Himmel ein großes, zusammengeknotetes Tuch mit lauter Tiere drin. Alles Tiere, die Juden nicht essen durften. Schweine, Schlangen, Kamele, wer weiß was, Eidechsen, Muscheln. Und eine Stimme von Gott. Das soll er auch nicht. Und er hat erkannt, dass es die Stimme Gottes ist. Aber befürchtet, dass es eine Versuchung sein kann. Weil er sagt, niemals herrlich irgendwas Unreines. Die Antwort Gottes ist, was Gott auch gereinigt hat, das nennen wir nicht Unglauben. Was Gott gereinigt hat, das nennen wir nicht, sage nicht dazu Unglauben. Und dann ist das wieder weggegangen und noch zweimal genau das. Jetzt lesen wir das ab Vers 19. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist Gottes zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe dir gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich solle holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen in dieser Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Haus, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand. Und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, der entfürchtet im Recht tut, der ist ihm angenehm. Und dann erzählt er von Jesus. Und dann lesen wir in Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und im Vers 47, da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben? Genauso wie wir. Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da blieb. Aus solchen Texten kann man sehr viel lernen. Das Erste, wenn Gott redet, verstehen wir nicht immer automatisch, was er will. Weil Gott nicht immer so redet wie Eltern mit ihren Kindern. Wenn dir jemand sagt, mach das oder lass das, dann weißt du zumindest, was du sollst. Ob du das dann machst, ist wieder ein anderer Satz. Aber Gott redet oft nicht so mit uns, sondern entweder er sagt was oder er zeigt uns was. Und dann stehen wir da und sind dümmer als vorher. Soweit erstmal ist das ganz normal. Petrus hat eine Begegnung, von der er weiß, dass sie von Gott ist. Aber was Gott ihm sagen will, versteht er nicht. Warum ist das so?
Doch ein gesetzesfreier Mann war, also der gesagt hat, ich weiß, wie die Regeln sind, ich befolge sie und da geht nichts.
Nein, meine Warum ist warum redet Gott mit uns so?
Absolut.
Grundsätzlich.
Weil gibt es bestimmte Zeit, irgendwann der Bild auf Gott offenbar machen. Plötzlich im Schlaf.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn Gott mit uns redet, sind wir in einem Prozess.
Das muss ich vorher schon Plan machen, wie wir das machen.
Plan ist gut. Wir werden nämlich gerecht werden, er macht einen Plan. Aber an einer Stelle stimme ich dir zu. Unsere Ideen, was Gott will, passt oft mit dem, was Gott uns sagen will, nicht zusammen.
Ich denke mal, er hatte ja nun gerade Hunger. Und in dem Moment kommt etwas runter zu essen, aber er sagt, nee, das gerade kann ich gar nicht essen. Aber da setzt Gott praktisch was in ihn hinein, wo er plötzlich eine Frage kriegt und sagt, warum? Für was? Warum? Und damit ist er offen für eine Antwort, die Gott ihm später gibt.
Richtig. Das ist ganz wichtig. Wenn Gott in uns solchen Veränderungsprozess
macht,
dann hinterlässt das oft in uns Fragen, die uns aufmerksam halten für das, was danach kommt.
Aber ich denke, dass auch erfordert unsere das auch erfordert unser Vertrauen an Gott. Wenn wir Vertrauen haben, dann kommen wir an ein Ergebnis an. Aber wenn wir Vertrauen nicht haben, dann bleibt das umsonst.
Genau.
Vergessen wir das.
Ganz genau. Das ist ganz wichtig. Das ist so wichtig, dass ich gar nicht das noch erwähnt habe. Wirklich. Weil ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann kommt eine interessante Sache, Vers 19. Während Petrus noch nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe drei Männer so. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen, zweifle nicht, denn ich habe sie gesagt. Das Erste, was mir dabei auffällt. Er versteht, dass Gottes Geist zu ihm ist. Die Vision hat er nicht verstanden, aber das Reden Gottes hat er. Ihr Lieben, das ist wichtig für uns. Wir alle müssen wissen, wenn Gott oder wann Gott zu uns spricht. Und was er zu ihm redet, ist tatsächlich auch interessant. Und das ist wichtig für uns, weil wir werden das Reden Gottes in der Regel nach denselben Prinzipien erfahren. Ich sage mal, als Mensch hätte man sich jetzt gewünscht, wenn ich so eine Frage habe, was bedeutet das, dann muss doch Gottes Geist sofort meine Frage beantworten. Aber Gott redet ganz anders. Er sagt, Po hochheben, das heißt, er steht auf. Runtergehen und mit den Männern mitgehen. Da sind welche, die suchen. Und zweifle nicht. Das heißt, Gott kennt ihn. Gott kennt uns. Und wieder wird die Mitarbeiter gefragt. Und das sage ich immer, ihr Lieben, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn Gott zu uns redet, und auch dann, wenn er ganz konkret zu uns redet, denn aufstehen, runtergehen, mitgehen, ist ganz konkret, weil trotzdem noch Fragen. Was wollen die eigentlich? Wohin? Wie lange? Was kostet das? Alles Fragen, mein Lieber, die du jetzt nicht beantwortet kriegst. Wenn wir gehen, kriegen wir die Bestätigung, dass Gott wir wissen. Und zwar auch ganz klar, wenn Gott zu uns geredet hat, sehen bei uns als nächstes immer erst Schritte des Glaubens an, jeder Seite. Und es gibt leider viele faule Christen, die sich aber so zeigen, als ob es besonders gläubige Christen sind. Die sagen, ja, wenn der Herr mir ganz konkreten Auftrag gibt, dann werde ich das natürlich machen. Und möglicherweise hat der Herr mir einen Auftrag gegeben. Und sie sind diese praktischen Schritte gar nicht gegangen. Es gibt viele Christen, die sich so zeigen. Und dann gefällt mir wieder, wie nüchtern und praktisch Petrus reagiert. Und wieder kann ich viel davon lernen. Er, heißt es, er ging hinunter und fragt, was wollt ihr von mir? Da gibt es nämlich sehr viele Christen, die hätten dann geantwortet, da muss ich jetzt erstmal drüber beten. Wir lachen da vielleicht drüber, aber genauso begegnet uns das davor. Da weist Gott jemanden auf einen ganz konkreten Weg. Und wenn derjenige sich auf diesen Weg macht, dann kann er seine nächsten Fragen an Menschen stellen. Weil sich nämlich nicht auf alle unsere Fragen die Antworten von Gott her ergeben. Er redet zu uns, Wir haben gehorsam Schritte zu tun und wenn wir nicht weiter wissen, hilft nicht in jedem Fall beten, sondern meistens ganz normal andere.
Welche?
Und zwar die Menschen, mit denen man gerade im Geschäft ist. Und sie reden zu ihm und beantworten ihm die erste seiner Frage. Jemand schickt uns, dich holen zu lassen, weil er von einem Engel zu einem Befehl gekriegt hat. Da sattelte er seinen Esel und ging los. Oder heutzutage, der sprang ins Auto um schnell. Warum? Stattdessen steht hier, da rief er sie herein und sie herbergte sie. Da kann man sagen, es war ja ganz einfach, es war ja nicht sein Haus. Er war ja gerade selber zu Gast.
Das gehört einfach damals schon so gut.
Ihr Lieben, das gehört auch heute noch. Ich habe das eben, als ich jetzt gefragt, mit dem schnell wegkam. Weil man denkt, so muss man dann reagieren. Jetzt weiß man, was Gott hat gesagt, das muss man machen. Dann schnell los. Aber als erstes reagiert er nach den Regeln der ganz normalen Gastfreundschaft. Da waren Leute den ganzen Tag unterwegs gewesen und das war ja abends. Kann man vorne weglegen. Und dann reist man nicht sofort wieder ab, sondern lässt die Leute sich einmal waschen,
einen
Platz zum Schlafen. Und am nächsten Tag macht man das, was dran. Was heißt das für uns? Auch bei den Werken Gottes gelten die normalen gesellschaftlichen Regeln. Auch im Auftrag Gottes macht man nicht ständig irgendwelche verrückten Sachen. Wo dann die anderen Leute sagen, guck mal, was das wird durchgeknallt und gläubig sind. Und am nächsten Tag nimmt er außerdem noch ein paar andere Gläubige mit. Warum?
Ich bin noch ganz kurz bei dem davor. Darf ich da nochmal kurz?
Ja.
Ich kann mich erinnern, wie ich hier am Anfang gekommen bin und du mir einen Auftrag gegeben hast, habe ich mich sofort umgedreht und wollte diesen Auftrag machen. Aber du hast noch zwei Sätze hinterher gesagt, die ich gar nicht mehr gehört habe. Also ich war aufgeregt, jetzt will ich diesen Auftrag endlich erledigen. Aber es war noch gar nicht so weit. Dieses auch einen Moment noch warten und vielleicht hier sogar auch noch eine Nacht drüber schlafen sogar, um zu wissen, okay, habe ich jetzt alles erstmal...
Warum? Was gibt es hier aus dem Folgetext? Ja, nein. Warum ist das so wichtig, eben in dem Fall auch mal noch eine Nacht darüber zu schlafen?
Wenn man Vorbereitungszeit hat. Also der andere ja auch, der hat ja noch seine Familie.
Weil der Auftrag eine Zumutung war.
Ach so.
Es ist einem jüdischen Mann nicht erlaubt, in das Haus eines Ungläubigen zu gehen. Warum?
Weil Unwein besitzt.
Natürlich, weil der römische Hauptmann doch bestimmt Götzenopferfleisch dann zum Essen anbietet. Und das ist ja das Allerschlimmste für ihn. Und ich halte das auch für den Grund, warum man noch mehrere Brüder mitnimmt. Ich sage das mal so, vielleicht ein bisschen gewagter Vergleich, aber für Petrus in das Haus zu gehen, ist das, was wir heute vielleicht für einen Christen bedeutet, in ein Bordell zu gehen. Ein absolutes No-Go. In das Haus eines Heiden zu gehen, ist genauso ein Unding wie für einen Christen zum Beispiel in irgendein Bordell oder Kneipe zu gehen. Das passt einfach nicht. Und ich denke, auch zum Selbstschutz geht er dort nicht rein. Er nimmt andere mit. Auch um nachher zu beweisen.
Ich denke, weil Jesus soll das nicht als Einzelner sehen.
Der zweite Punkt, genau. Der zweite, weil Jesus seine Jünger gelehrt hatte, immer mindestens zu drei. Und das, ihr Lieben, ist ebenfalls so eine Grundregel. Wann immer ihr im Dienst Jesu unterwegs seid, bis auf ganz seltene Einzelfälle, wie zum Beispiel bei Philippus, geht immer im Team. Warum war Philippus alleine? Ich denke ganz einfach, weil keiner so lange hinter dem Wagen herrennen konnte.
Echt?
Ist so.
Ja,
genau, aus der Apostelgeschichte. Als er diesem afrikanischen Mann hinterhergeht, als diesem Minister, der im Wagen fährt, heißt, er lief auf einer einsamen Straße, die ganz öde ist, also die, wo keine Leute sind. Und er lief in den Wagen her, bis er daneben ist und hört, dass der laut aus dem Propheten ist. Und dann kann der trotz des Rennens immer noch mit ihm reden. Und ich denke, das gab eigentlich keinen Zweifel. Wenn einer mit dem Rad, mit dem Wagen fährt, ist er schneller als ein Fußgänger. Viel schneller. Und das war meine Frage, warum das eine bei einer so allein ist. Weil ich sage, wahrscheinlich war Philippus der Einzige, der sich sportlich war. Ganz sicher.
Ich hatte
nicht erdrückt, aber danach. Ja.
Ich habe jetzt mal eine Frage. Du hast doch sonst oft gepredigt eher so dieses sofort und gleich und jetzt im Tun. Ja? Also, und jetzt ist es wieder anders.
Für bequeme Leute gilt das.
Weil ich mich erinnere, gibt es aber auch Aufforderungen, wo das gleich gemacht werden soll.
Ja, also ich sag's mal.
Das ist ja nicht.
Hör mal, es gibt Beispiele. Wenn Leute zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich will dir nachfolgen. Und er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und die sagen, ja, vorneweg das und jenes. Dann gibt es nur jetzt und gleich. Oder gar nicht. Unsere Entscheidung für Jesus, die können wir nicht abschieben. Aber unseren Dienst müssen wir uns an normale Zeiten halten. Da gibt es sogar zu schnell. Guck mal Saul. Saul kann nicht abwarten. Er hatte eine Zeit, wo ihm gesagt wird, die Zeit ist verstrichen. Der Prophet kommt nicht. Andere sagen, naja, wer weiß, was es für eine Geschichte ist. Lass den Verrückten. Dann sagt er, dann muss ich selber opfern. Und das war zu früh, weil es überhaupt nicht sein Dienst war. Also die Frage, wann wir dienen, kann ich nicht pauschal beantworten, aber aus dieser Geschichte kann ich lernen, gerade wenn Gott zu mir geredet hat und wenn ich dann weiß, es ist ein Prozess von Schritten, dann muss ich dabei nicht die Regeln des normalen Umgangs von vornherein brechen.
Aber ich denke, wenn man sowas hat, kann man doch denken. Und dann kann man selber entscheiden. Das ist Gleichrang, muss ich gleichen. Wir können dann alltägliche Aufgaben vergleichen mit solchen Sachen von Aufträgen von Gott bekommen. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, in diesem Fall wird uns gesagt, dass er noch mehrere Brüder mitnimmt, wenn wir wieder andere Stellen aus dem Neuen Testament lesen, wie sehr Petrus darauf geachtet hat, das alles ganz ordentlich zu tun. Galaterbrief oder andere Stellen in der Apostelgeschichte. Da ist für mich der Hintergrund, dass Petrus zu seiner Absicherung Leute mitnimmt, um danach zu beweisen, dass er nichts Falsches macht und genau in den Wegen Gottes
bleibt.
Und das halte ich für wichtig. Das kann man nämlich im Eifer manches Mal vergessen. Aber zum Beispiel in den Sprüchen lernen wir, wie wichtig ein guter Name, ein guter Ruf ist. Es gibt ab und zu mal prophetische Dienste. Da ist der gute Ruf nicht das Wichtigste gewesen. Ich denke dabei als Beispiel an Hosea, der eine Hure heiraten soll. Ich denke dabei an Ezekiel, der Essen auf getrockneten Mist zubereiten musste, anstelle von Holz, wie man das normalerweise beim Essen gemacht hat. Ich denke an Jona, der in diese Heidenstadt gehen musste. Und ich denke auch an Johannes den Täufer, der Heuschrecken und wilden Honig ist. Das waren schon außergewöhnliche Männer für außergewöhnliche Situationen, wo das Gottes Methode war, Außergewöhnliches seinem Volk einzubringen. Aber sonst gilt für den normalen Dienst immer, dass wir achten müssen auf unseren Ruf. Dann kommen sie dorthin. Und nochmal zu dieser letzten Sache. Das ist auch wirklich in unserer Hand. dass wir solche Entscheidungen treffen. Gottes Geist hat ihm gesagt, geh du mit den Männern. Er hatte nicht gesagt, nimm noch ein paar Brüder mit. Aber er hat es auch nicht verboten. Und deswegen, auch im Auftrag Gottes, haben wir eine individuelle Entscheidungsmöglichkeit, wie wir den haben. Und auch eine persönliche Verantwortung. Und er kommt und weiß nicht, dass dort schon das ganze Stadion voll ist. Und hat seine Verwandten und nächsten Freunde dazu gesagt. War also schon eine ganz schöne Versammlung. So stellen wir das ungefähr so vor. Hier, wir werden uns vielleicht auch noch ein paar mehr. Und als er reinkam, ging ihm Cornelius entgegen. Fiel ihm um den Hals, oder? Hat eine tiefere Region gewählt. Fiel ihm zu Füßen. Und huldigte ihm. Das ist, oder betete an, das ist dasselbe Wort, wie man damals den Kaiser geehrt hat. Und das muss man sich vorstellen. Das macht ein römischer Hauptmann, der verpflichtet ist, mindestens einmal im Jahr genau dieses öffentlich zu zelebrieren, also diese Kaiseranbetung, weswegen ja später tausende Christen hingerichtet worden sind, weil sie gerade das nicht gemacht haben. Und diese Huldigung bringt ja den Petrus da. Und das zeigt mir seinen tiefen Glauben. Und es zeigt Petrus seinen falschen Glauben. Ich sage das einfach mal, weil hier sind zwei Kulturen aufeinander gebracht. Und das ist das Nächste, was wir lernen können, wie man mit solchen unterschiedlichen Kulturen umgehen kann. Der römische Kaiser hat göttliche Verehrung gefordert. Mit weniger Loyalität war er nicht zufrieden. Und jeder Angestellte musste das auch zeigen. Und zwar öffentlich. Und als hoher Offizier war Cornelius dazu verpflichtet. Und nachdem der Engel mit ihm geredet, bringt er diese Verehrung dem gegenüber, den der Engel gesagt hat, den er sich holt. Und ich sage, ohne dass er das zu dem Zeitpunkt wissen kann, ehrt er Christus in Petrus. Aber Petrus missversteht das. Das kann er ja gar nicht anders, weil für ihn als Juden es ein Unding ist, dass einem Menschen göttliche Verehrung entgegengebracht wird. Und wenn wir nach den Regeln der Höflichkeit gehen, war Cornelius in diesem Moment extremst höflich und Petrus extrem unhöflich. Und somit schützt er seinen Glauben. Und ich sage euch jetzt, ihr Lieben, wenn ihr im Dienst Gottes seid, ihr werdet in solche Situationen kommen. Unter uns sitzt jemand, der hat eine ganz ähnliche Situation mir gegenüber. Erinnerst du dich?
Ich?
Ja. An unsere erste Begegnung?
Ach, ja. Das macht Sinn.
Eigentlich, wenn man so will, war fast genau dieselbe Situation.
Ja?
Ja.
Du wusstest was über Olga und sie hat dann...
Ich wusste gar nichts. Ich habe geredet. Es war bei uns in der Beratungsstelle.
Ja, so erzählt.
Sie hat ihre Not geweint. Ich habe gewartet und gebeten und gehört. Und als ich geantwortet habe, hat sie meine Worte nicht als meine Worte gehört. Und das sind ja bezeugt. Ein helles Licht und die Donnerstimme Gottes, die meine Worte, die ich so leise rede wie jetzt, in sie hinein. Und sie ist zitternd aufgestanden und hat versucht, mir die Hände zu küssen, wie man das wahrscheinlich beim russischen Popen macht. Und natürlich, ich sage das, Entschuldigung, Dankeschön, dass das gerade heute so passt. Ich sage das, weil, und ich sage das unseren jungen Leuten, wenn ihr im Ziel seid, ihr kommt an solche Situationen, wo kulturelle Grenzen mit göttlichen Wirken zusammentreffen. Und dann sehen wir, wie sie diese Situation gelöst haben. Und während er mit ihm redete, ging er hinein. Das heißt, sie haben dann dieses Missverständnis natürlich geklärt, indem sie das im Gespräch einfach versucht haben auszuräumen. Dann geht er rein und dann sieht er der ganze Raum nicht vor. Dann kommt erstmal eine Rechtfertigung. Ihr wisst ja, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen. Und dann kommt gleich die nächste Peinlichkeit. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Das heißt, normalerweise hat er das gemacht. Und er sagt das auch den ganzen Leuten. Was heißt das? Dass wir, wenn wir in Gottes Dienst sind, Peinlichkeiten nicht immer vermeiden. Wenn man so will, standen da gleich mehrere Fettnäpfchen und jeder ist da mal reingetreten. Und wie löst sich diese Situation auf?
Na, er sagt, dass er ohne Widerrede gekommen ist. Und Mohn fragt, warum wurde er hierher geholt?
Warum kippt die Situation nicht? Warum wird aus diesen Peinlichkeiten nicht ein Gegeneinander?
Weil beide hat Auftrag von Gott bekommen. Das Leben hat nicht gekommen.
Das ist der Punkt. Weil beide Seiten trotz dieser kulturellen Geschichten auf geistlichen Weg unterwegs sind. Ihr Lieben, das ist extrem wichtig. Es lassen sich im Dienst Gottes solche peinlichen Situationen nicht vermeiden. Und Missverständnisse werden immer wieder auftreten. Nur wenn wir in geistlicher Weise damit umgehen, das heißt, wenn jeder von uns auf dem, in der Spur bleibt, die Gott ihn vorbereitet, eskalieren solche Situationen nicht, sondern führen zu dem von uns vorbereiteten Ziel. Wieder kann man von Petrus lernen, kurzes Statement, warum er so handelt, wie er handelt, und dann als nächstes eine Frage. Es ist nicht peinlich, wenn ein Apostel fragt. Deswegen soll es für uns erst recht nicht peinlich sein. Wir dürfen nicht so in Situationen reingehen, als ob wir die Weisheit schon mit Löffeln gefressen haben. Warum habt ihr mich holen lassen? Das ist viel interessant. Dass Petrus dort schon das ihr sagt, nicht warum hast du mich holen lassen. Das zeigt mir, dass er dort das wichtigste Kriterium des Christseins schon verstanden hatte, nämlich gemeinschaftsfähig zu sein. Man kann Christ sein auf eine kleine, oder Christ werden auf eine kurze Definition zusammendampfen. Christ werden heißt gemeinschaftsfähig werden. Es gibt tausende Menschen, die kommen nicht mit sich zurecht, die kommen nicht mit ihrer Familie zurecht und die kommen auch nicht mit der Gemeinschaft der Menschen zurecht. Und es kann sein, dass wir selber solche Hintergründe haben. Aber wenn wir wirklich Christen werden, dann kann man das daran erkennen, dass man mit anderen Menschen zusammenarbeitet und sie auch wahrnimmt, wie mich sehen. Und das kann man an diesem kleinen Ihr bei Petrus hier merken. Und dann sagt Cornelius, was ihn dazu bewegt hat. Und bei Cornelius war es tatsächlich anders. Da sandte ich sofort zu dir. Und du hast richtig gemacht, dass du gekommen bist. Und auch das ist eine sehr nette Art, wie er mit Petrus kommuniziert. Denn der hat ihm ja gerade erklärt, dass es ja so unmöglich ist, für einen Juden dorthin zu kommen. Und er sagt, hast du gut gemacht. Weil wir brauchen dich. Und damit kriegt Petrus die Antwort, die er auf dem Dach nicht hatte. Dieser Ausdruck im Vers 34, in Wahrheit erfahre ich, heißt, jetzt verstehe ich, was Gott mir sagt. Dass nämlich Gott die Person nicht ansieht, und sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und nachdem Petrus das begriffen hat, macht er das, was er bis dahin nicht für richtig gehalten hat. Nämlich einfach von Jesus erzählen. Ich habe diese Verse übersprungen. Also, eigentlich ab Vers 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes. 37. 38, 39, 40, 43. 7 Verse, höchstens 10% von der Predigt, die ich jetzt gerade halte. So eine kurze Predigt, nur von Jesus geredet. Und während er redet, handelt Gott um Gottes Geist wieder. Ihr lieben jungen Christen, auch für euch gibt es tausend Gründe, warum man gerade nicht über Jesus redet. Ich kenne das nämlich. In eurem Alter hatte ich auch solche Klemme. Wenn ihr verstanden habt, was Gott von euch will, und ihr das dann auch wirklich tut, ist es seine Sache, das, was ihr weitergebt, mit Salbe, mit Autorität zu geben. Das können wir sowieso nicht. Wir haben keine Verantwortung, ob jemand dem Wort, was wir sagen, glaubt. Wir haben nur Verantwortung, das Wort zu verkünden. Und natürlich ist es wunderbar, auf Menschen zu treffen, die die vorbereiten. Wer das aber ist, wer von Gott vorbereitet ist, das verspreche ich euch heute schon, das wird euch immer wieder überraschen. Ja. So viel Erfahrung ich mit Gott gesammelt habe in diesen 40 Jahren, diese Sache überrascht mich immer noch. Wen Gott vorbereitet hat, das bestimmt er ganz allein. Das ist seine Sache. Früher habe ich nur darüber gestaunt. Irgendwann habe ich gelernt, mich ganz im Herzen, mit ganzem daran zu freuen. Und das hat Jesus dann auch ganz ausgiebig gemacht. Und so wünsche ich euch, dass ihr genauso mit der Freude des Herrn wieder in diese neue Woche geht. Amen.